Hey, hier ist Hollywood Tramp, dein LGBTQ+-Podcast.
So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood Tramp Podcast, dein LGBTQ+-Podcast. Ich bin Barry und der Podcast ist ja seit letzter Woche aus der Pause zurück und ich habe euch ja letzte Woche schon erklärt, dass wir so eine Art Zwei-Wochen-Rhythmus haben. Das heißt, diese Woche ist wieder ein Musikthema dran und wenn nicht sogar das Musikthema der Stunde. Und deswegen begrüße ich meinen Musik-Co-Host, der ja jetzt immer an meiner Seite sein wird, wenn es um Musik geht, nämlich René.
Das Musikthema der Homosexuellen. Es gibt ja kaum etwas, was mehr Musik und Homosexualität vereint als unser heutiges Thema.
Wollen wir vielleicht die Europa-Hymne, die europäische Hymne einmal anstimmen? So
wie kommt drauf an, ob du deine Zuhörer behalten möchtest.
Ja, die Idee war ja von René, das als Intro einzubauen. Da habe ich gesagt, oh Gott, Urheberrecht und so, ich weiß ja nicht, dass die Folge gesperrt wird. Deswegen
stellt es euch einfach vor.
Ja, stellt es euch einfach vor, so, ne, die Hymne, bevor es losgeht. Ja, wir reden heute über den ESC oder wie ich gerne aus Versehen immer sage, CSD.
Den CSD,
aber
genau.
Es liegt daran, dass es ein gefühlter CSD ist. Ja, der ESC steht nächste Woche an und somit beginnt eigentlich ab dieser Woche die ESC-Woche. Also sprich Halbfinale, also Semifinale und Second-Semifinale. Und dann natürlich am Samstag das Finale. Und wir haben halt gedacht, René und ich, dass wir natürlich heute darüber reden, über die Entstehungsgeschichte. Wir checken auch ein bisschen unsere Favoriten für dieses Jahr. Und keine Sorge, ich habe ja gesagt, die Musikfolgen werden so, dass auch Leute, die nicht so die Musik-Nerds sind, es trotzdem interessant finden. Also es
gibt, hoffentlich.
Ja, ihr werdet mit viel Wissen nach Hause gehen und wenn irgendwann die Clubs wieder aufhaben, könnt ihr mit diesem Wissen dann an der Bar auch prahlen und sagen, ja, weißt du noch, der Sieger...
Könnt dem Barkeeper dann euer Wissen zuschreien, weil es dann wieder laut ist.
Der Sieger 1997. dann würde ich sagen, René, du bist jetzt Experte hier, weil du eben der Experte bist und ich bin nur das It-Girl. Kannst du uns ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte vom ESC erzählen?
Das kann ich tun.
Ach, was für ein Zufall.
Herr Tramp.
Trump, bitte.
Genau, stimmt. Ich glaube, was viele beim ESC, CSD, wie du möchtest, what's the difference, gar nicht so auf dem Schirm haben, ist, dass es ja eigentlich gar kein Wettbewerb unter Sänger und Sängerinnen ist oder Bands oder wie auch immer, sondern es ist ja eigentlich ein Komponisten-Songwriter-Wettbewerb, ne?
Okay, das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Ich hätte jetzt gedacht, du willst darauf hinaus, dass es vielleicht die Länder sind.
Nee. Also es gewinnt eigentlich immer nicht ein Sänger oder eine Sängerin oder ein Band, sondern ein Titel gewinnt. Und ich meine auch zu wissen, dass diesen Preis, den man da bekommt, den dieser Act dann entgegennimmt, dass der auch an diesen Songwriter geht dann und der Act das eigentlich nicht behält.
Okay.
Also Lena hat, glaube ich, nicht diesen Preis zu Hause im Regal stehen, neben ihren Echos und Bravo Ottos und keine Ahnung, was sie alles hat. Weißt du, wann der ESC zum ersten Mal stattgefunden hat?
Ich schätze irgendwann nach dem Zweiten Weltkrieg das erste Mal, oder?
Das ist gut geschätzt, ja. Es war 1956.
Ach krass.
Genau, also wir feiern dieses Jahr 65. Geburtstag. Weißt du, wo der zum ersten Mal stattfand?
Nee.
In der Schweiz.
Okay, weißt du warum?
Ja. Soll ich mal erzählen?
Natürlich weißt du warum.
Ganz schüchtern tun sie, ja, ich weiß nicht, also ich könnte mir denken, dass.
Aber eigentlich weiß ich es ganz genau.
dazu muss man wissen, dass sich... 6 Jahre zuvor, 1950, die sogenannte EBU oder EBU gegründet hat. Das ist die European Broadcasting Union. Das war oder ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Rundfunkanstalten innerhalb Europas, die das Ziel hatten, einfach sich besser untereinander austauschen zu können. Mhm. Also gerade so in Bezug auf Nachrichten und sowas. Und die sind es auch, die den ESC quasi ins Leben gerufen haben, 56 nämlich. Weißt du, was die erste große Live-Übertragung vom EBU gewesen ist, 1953?
Nee.
Die Krönung von Queen Elizabeth II.
Nein, ach witzig.
Ja, genau, das war so die erste große Übertragung. Ich glaube mit 200 Millionen Zuschauern.
Heftig.
Oder 300 Millionen, irgendwie sowas. Ja, aber wozu hat man dann 6 Jahre nach Gründung der EBU den ESC gegründet? Ursprünglich so als jährliche Möglichkeit, für die europäischen Rundfunkanstalten zusammenarbeiten zu können. Mhm. Ne? Also ganz simpel eigentlich. Und vor allem kurz nach dem Krieg, ne, so, also ein bisschen so die Stimmung aufhellen, weil Musik und alle mögen Musik, jeder hört Musik, ist eine gute Möglichkeit, Zusammenhalt in Europa irgendwie zu repräsentieren. Und ich glaube, das stand so ein bisschen hinter dieser Idee, wir müssen eine Art Contest, einen Singer-Songwriter-Contest ins Leben rufen. Und dafür gab es übrigens ein Vorbild. Also der ESC ist nicht das erste Format seinesgleichen, sondern es gibt das sogenannte Sanremo Festival in Italien.
Okay.
Das gibt es, glaube ich, seit 53 oder so oder 51 oder irgendwie sowas. Und die sind so ein bisschen das Vorbild vom ESC. Genau, das ist so grob, glaube ich, so die Geschichte. Und seitdem gibt es den halt.
Ja, bis heftig, heute. Ne? Ja, seitdem auch ununterbrochen, ne? Bis letztes Jahr eigentlich.
Soweit, ich weiß, ich meine, glaube ich, dass die erste Sendung 56 fand logischerweise statt und dann gab es, glaube ich, ein Jahr nicht oder zwei Jahre nicht und dann erst regelmäßig. Also es war nicht von Anfang an regelmäßig geplant, keine Ahnung, aber es gibt ihn regelmäßig jetzt.
Gibt es denn in der Geschichte des ESCs noch irgendwelche witzigen, skurrilen Facts, die du hast, die man jetzt nicht auf Musik bezogen, sondern wirklich auf den ESC selber, auf die Entstehung oder irgendwelche krassen, weiß ich nicht.
Ey, was ich gar nicht wusste, was ich auch erst im Zuge meiner Recherche herausgefunden habe, wusstest du, dass an diesem Abend nicht nur der Grand Prix vergeben wird?
Was denn dann noch?
Es wird auch der Barbara Dex Award vergeben. Das ist ein Preis
für das
scheußlichste Outfit des Abends.
Echt?
Das gibt es.
Warum wird das denn nie eingebunden?
I don't know.
Ah, krass.
Aber weißt du, wer den 98 gewonnen hat?
Na?
Gildehorn.
Ach krass.
Wir, ja gut, quasi.
Zu Recht.
Völlig zu Recht. Und 2003 Absolut. Übrigens Tattoo.
Ach, die sahen gar nicht so schlimm aus. Na,
die hatten halt dieses furchtbar arrogante T-Shirt an, wo eine riesige fette Nummer 1 drauf stand.
Ja, so. Stimmt.
Platz 3 sind sie am Ende geworden.
Ja, stimmt.
Ja, wollen wir kurz was zum Konzept der Sendung sagen? Also worum geht es da eigentlich?
Genau,
was,
für alle, ne,
wie läuft das ab?
Ich muss auch sagen, also ich meine, seit ich klein war, wusste ich, dass es diese Sendung gibt, aber ich bin auch relativ spät, also ich bin als Teenager erst eingestiegen, mich hat das vorher gar nicht interessiert. Man muss aber auch sagen, in den 2000ern, Anfang der 2000er war die Sendung auch noch nicht so cool wie jetzt. Ne? Mhm, das war so ein bisschen nicht repräsentativ für die moderne Musik. So.
Überhaupt nicht eigentlich.
Aber vielleicht für die jetzt so immer sagen, ja, ESC, ja, habe ich aber noch nie geguckt. Worum geht's denn da eigentlich?
Na, ich hab ja schon von den Rundfunkanstalten eines jeden Landes erzählt. Und diese Rundfunkanstalten, schönes Wort, oder? Die schicken quasi jedes Jahr, jedes Land schickt einen Beitrag, also ein Künstler, eine Künstlerin, eine Band oder ähnliches ins Rennen und die treten dann gegeneinander an. So, früher waren das mal 7, ganz zu Beginn waren das nur 7 und heute können das bis zu 52 sein, das heißt 52 Acts, was übrigens dazu geführt hat, weil das einfach viel zu viel ist, dass es eben diese Semifinale gibt, damit nicht jeder mitmachen kann, weil es ist einfach viel zu viel.
Und die einzigen, die sicher dabei sind, sind ja die 5 Länder, die das mitfinanzieren. Ne? Die brauchen da sozusagen nicht teilnehmen.
Genau, die Big 4 und jetzt die Big 5. Also früher waren es die Big 4, jetzt sind es die Big 5. Genau. Das erste Halbfinale gibt es, glaube ich, seit 2004 und das zweite seit 2008, meine ich.
Ja.
Also vorher gab es die gar nicht. Die gibt es. Ein relativ neues Phänomen. Genau.
Ja, aber das macht echt Spaß, muss ich sagen, weil ich habe für mich entdeckt, dass wirklich den größten Spaß an der Sendung hat man eigentlich, wenn man diese ganze Woche mitnimmt. Also wenn man wirklich die beiden Halbfinal-Dinger anguckt, wenn man sich auch vorher schon mit den Songs befasst.
Das habe ich jahrelang auch nie
gemacht, weil irgendwie reicht es nicht an dem Abend, in diesem einen Moment das zu begreifen, sondern man muss schon so ein bisschen vielleicht das Musikvideo kennen oder ne, so ein paar Fakten und so. Und dann macht der ESC-Finalabend so richtig Spaß.
Genau, also für mich macht es auch am meisten Spaß, wenn ich mich vorher schon damit beschäftigt habe.
Ja, genau.
Ich kenne die Songs, ich kenne die Acts, ich habe meine Favoriten, ich habe die ich nicht gewinnen sehen möchte und dann macht es am meisten Spaß. Also man muss sich da wirklich irgendwie ein bisschen reinarbeiten. Das ist für mich auch immer so ESC-Season. Also nicht nur 1, 2, 3 Tage, sondern das ist immer so 4, 5 Wochen im Vorfeld.
Finde ich auch. Es ist halt so, es ist ein größeres Ding, als einfach jetzt nur so eine Grammy-Verleihung zu gucken oder so.
Genau,
ne? Da geht viel mehr mit. Ich finde es auch interessant, dann auch immer zu gucken bei den Ländern, die in den Halbfinalen schon auftreten, ob dann irgendwie es einen Unterschied zum Finale gibt. Also ob sie verkacken, ob sie im Halbfinale besser performt haben oder ne, nochmal über sich hinauswachsen. Das ist schon cool.
Ja, oder der größte Fail, wenn du schon vorher Favoriten hast und die kommen dann nicht mal ins Finale.
Ja.
Und du so denkst, hä?
Das stimmt.
Wie jetzt? Das war doch klarer Sieger, oder nicht?
Ja, das stimmt. Wenn wir jetzt mal so selber zurückdenken, ne? So, was waren denn, wir können mal durchgehen, was unsere Highlights so waren. Ich muss sagen, ich bin eingestiegen mit, also das war 98.
Aber du bist ja auch deutlich älter als ich.
Ach ja, wie alt bist du denn?
Jünger, ich bin jünger als du.
Ja gut, aber da war ich auch noch ein kleines Mädchen. Also das war auf jeden Fall Dana International, die damals gewonnen hat. Das war so das erste Ding, wo ich dachte so, okay. Und ab da habe ich das auch so, nicht immer, nicht jedes Jahr, aber da war das so bei mir auf dem Schirm.
Und Transfrau, wichtiges Zeichen.
Ja, voll. Und ich finde, aber lass uns da mal kurz drüber reden, weil ich finde, dass es damals eben überhaupt, also ich meine, klar, die Werte ändern sich, ne? So, zur heutigen Zeit würde man sie wahrscheinlich auch als, also ich meine, das, was man heute will, ist ja eben, dass eine Transfrau eben jetzt nicht mit dem Label Transfrau da auftritt und deswegen gewinnt, sondern man will ja, dass es ganz normal ist. Damals, glaube ich, hatte das nichts damit zu tun, weil man wusste aus der Presse, dass sie es ist, aber sie wurde so gar nicht verkauft, so wirklich. Deswegen glaube ich, dass auch ganz viele einfach den Auftritt geil fanden. Also ich fand, das war jetzt nicht so ein symbolischer Sieg wie bei Conchita Wurst, so, dass man sagt so, oh, eine Transfrau hat gewonnen, weil sie jetzt trans ist, und Conchita Wurst hat vielleicht gewonnen, weil sie eben für queer steht, so. Sondern ich glaube, dass ganz viele dachten, das ist einfach eine Frau und der Auftritt ist cool.
Ich habe das mit Dana halt nicht so wirklich verfolgt, weil ich ja, wie gesagt, sehr jung war.
Ja, oh, wie du jetzt lügst.
Zu dem Zeitpunkt war ich einfach sehr jung und dementsprechend habe ich das gar nicht so mitbekommen. Ja,
ich durfte schon mit zwei Fernsehen gucken.
Ach so, ja, natürlich. Nee, angefangen habe ich, glaube ich, mit 12 oder so, also 2002, 2003 so in dem Dreh. Ja. Das war, glaube ich, so mein erstes ESC-Jahr und dann auch immer geguckt, zwar nie intensiv, also ich mit 12, 13 habe ich jetzt nicht wochenlang vorher die Songs gehört, weil das war noch ohne Internet,
ja,
weil so jung bin ich dann auch nicht mehr, aber genau, aber ich glaube, das Erste, was ich so richtig in Erinnerung habe, sind so 2003 Tattoo, Setup, Every Way That I Can, das war so die Zeit.
Ja, das war auch so mein, das hat mich so richtig gepackt, weil ich fand den Song so geil und als mega. Dann mal ein Song gewonnen hat, den ich cool finde, was eigentlich selten passiert, war das mega.
Ja, ich mag ihn auch sehr. Habe ich auf dem Weg hierher noch gehört und dir noch geschrieben. So, ja. Oh mein Gott, Megasong, gerade noch gehört.
Ey, den kannst du auch immer noch irgendwie spielen. Also ich habe den zum Beispiel auf der Pop the Floor auch immer noch jahrelang gespielt, weil ich den so geil finde irgendwie. Mhm. Ich muss auch denken, also zum Beispiel, sie war auf jeden Fall so ein Highlight. Das war ja, ich habe es ja aufgeschrieben, 2003. Ne? Ja. Und dann gab es aber auch so skurrile Sachen wie Ruslana ein Jahr später. Mhm, das ist nicht daran noch.
Hat die nicht gewonnen?
Ja, die hat gewonnen.
Das war doch diese Wilde.
Ja, das war so ein bisschen so Wikinger-mäßig.
Ja, ja, genau.
Ne?
Ach, ja, Wilde.
Ja, also
mit so Trommeln.
Also, hä? Was, aber das, ich finde, das ist halt auch ESC, weil ich finde, dass ganz oft so Künstler gewinnen, die man halt nicht auf den Schirm hat, so wie dieser Salvator Sobra oder wie auch hieß, der von 2017 mit dieser ganz, ganz ruhigen Nummer.
Ach, der Portugiese?
War das ja,
der?
Genau. Und das war ja so ein Ding, ich glaube, der hat ja nur gewonnen, weil der einfach in der Masse von diesen überproduzierten Dingern, war das einfach was ganz anderes.
Der hat ja mit seinen Händen immer so.
Ja,
oder?
Und das war so eine ganz andere.
Das nicht.
Ich mochte das auch nicht, aber das will ich damit sagen. Also eigentlich sind so Sachen, die man da manchmal gar nicht auf dem Schirm hat, in der Gesamtkonstellation dann so auffällig, dass sie dann
Lordi?
Gewinnen.
Ja. Lordi? Anyone?
Ja, Lordi. Genau, weil es war anders. Es war einfach mal was anderes. Das waren für die sich nicht erinnern. Das war diese abgefreakte Rockband, die halt komplett kostümiert waren wie Monster. Ne?
So Metal,
und
Metal
ja, so Metal. Ich meine, der Song war aber auch nicht schlecht, muss ich sagen.
War catchy.
Aber wir sind uns einig, ohne diese Kostüme hätten sie es nicht geschafft.
Nee, eher nicht.
So, ne? Eher
nicht.
Also, ja, und dann, ich meine, Lordi war ja, glaube ich, 2006 und zum Beispiel 2010 war ja dann auch schon Lena. Mhm. Lena Meyer-Landrut. Mhm. Erinnerst du dich noch daran?
Sehr gut sogar, ja. Aber ich muss dazu sagen, ich habe den ESC immer alleine geguckt. Mhm. Mein erster ESC, den ich in großer Gruppe gesehen habe und was übrigens am meisten Spaß gemacht hat. Also ich kann euch empfehlen, ne, wenn, guckt es in großer Gruppe. Corona-gerecht natürlich.
Mhm. Jetzt sag nicht, das war Lena.
Nee, mein erster war 2011, den ich in Gruppe geguckt habe.
Okay.
Und 2010 habe ich auch alleine geguckt.
Ah, okay, weil 2010 war mein erster in der Gruppe. Da haben wir noch bei mir in der Wohnung mit 6 Leuten geguckt. Mhm. Und dann hat Lena gewonnen und wir sind einfach auf die Reeperbahn gestürmt, ohne Grund.
Mhm.
Und waren einfach ohne Grund besoffen auf der Straße.
Ja, das heißt ohne Grund, gab ja Grund zum Feiern, ne? ich saß tatsächlich ganz alleine auf meinem Bett und habe den ESC geguckt.
Geheult,
und über MSN mit einer Freundin aus Österreich geschrieben. Sie, oh mein Gott, und sie auch so, oh mein Gott, Lena. Ja, das war cool. War echt cool.
Das war echt cool. Ich habe mir als Vorbereitung den Auftritt nochmal angeguckt und meine Güte, ich war erschrocken, wie schlecht sie eigentlich gesungen hat. Im Nachhinein haben viele Sieger gar nicht so gut abgeliefert.
Nee, das stimmt. Aber das meine ich ja, ne? Es ist halt viel sich einfach abheben. Es geht gar nicht so sehr dann, glaube ich, um den Song. Der muss, also es gibt auch geile Songs, so Euphoria zum Beispiel.
Ja.
Megasong, da stimmt da alles.
Das
Performance,
stimmt. Ja,
Song,
ja, da
ihr Aussehen. Aber das muss halt, glaube ich, gar nicht immer der Fall sein beim ESC.
Euphoria war auch nur 2 Jahre später. Das war 2012, als Loreen gewonnen hat. Aber ja, zu Lena wollte ich auch sagen, ich glaube auch, das war halt ganz viel Personality.
Ja.
Und auch diese Kombination mit wer halt Konkurrenz war. Ich glaube, das ist auch immer ganz entscheidend. Wenn du auf einmal alle auf, weiß ich nicht, auf Techno setzen und du bist dann so ein kleines Schulmädchen.
Fällt halt mehr auf, ne?
Und bleibt hängen. Ja, das fällt dann auf. Klar. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das war auch zum Beispiel das Problem dann nach Euphoria, dass es halt sehr viele Nachahmer gab. Also Cascada fand ich ja zum Beispiel auch gut. Das war aber, glaube ich,
die war ja auch.
Ja, und das war für so Leute, die sie nicht kennen, war das halt eine Loreen-Kopie. So,
ja, voll.
Ne? Das war halt leider falsche Richtung. So.
Stimmt.
Aber
ich finde übrigens, wir haben auch dieses Jahr einen sehr deutlichen oder eindeutigen Sound, den irgendwie alle gemeinsam haben. Das ist so krass. Also,
da kommen wir gleich noch
mein
drauf.
Gott.
So, also für mich war auch Loreen so ein Highlight 2012 und dann natürlich Conchita, die
Wurst,
2014. Erinnerst du dich da noch dran?
Und wie ich mich daran erinnere, ich habe eben ja noch zu dir gesagt, ich habe mir den Auftritt gerade nochmal angeguckt und ich hatte so Gänsehaut. Also Conchita ist für mich deutlich emotionaler als Lena.
Ja.
Lena habe ich mich mega gefreut. Das war so, wow, wir haben, ne, und dass wir das mal miterleben, so wie ja. es ist, beim ESC zu gewinnen.
Und dass es auch mal keine peinliche Nummer war.
Genau, ne?
Weil Deutschland ist ja vorher ganz viel mit so Stefan Raab und Gildo Horn und ne, so.
Gildo Horn ist peinlich?
Na, findest du? Mach ich mich jetzt um.
Machen wir nicht eine Folge über ihn noch? Über Gildo?
Wenn Corona vorbei ist, gibt es so eine Gildo Horn-Party.
Die meistgestreamte Folge.
Hä? Gildo Horn singt Chromatica.
Ja, genau. Was hast du eben gesagt?
Ah, Conchita, genau. Conchita.
So dumm. Nee, das Conchita war für mich deutlich emotionaler, weil ich mich da viel mehr mit identifizieren konnte. Viel mehr. Das war so ein krasses Symbol für unsere Community.
Ja.
Ich fand das so genial.
Ich fand auch, das war so ein symbolischer Sieg und ich glaube, das Ding war auch, dass man damit nicht gerechnet hat. Ich hätte, als ich sie auch gesehen habe, dachte ich, im Leben wird die nicht gewinnen, weil ganz viele Zuschauer werden sie abstoßen.
Eckt viel zu sehr an.
Ja.
Eckt viel zu sehr
genau,
an.
Genau, ist so komplett aus der Norm. Und als das dann gewonnen hat, waren zwei Sachen klar. Einmal, dass der ESC super queer ist, weil die meisten, die es gucken, halt ne, wahrscheinlich irgendwie aus der queeren Szene sind. Und dass es halt irgendwie eine Veranstaltung ist, wo nur hier sowas passieren kann eigentlich, glaube ich. Also in der Form, weißt du, wo so weltweit so viele Menschen zusammenkommen, wo du halt auch die Bühne hast, um dich so zu präsentieren. Es war halt schön, dass so jemand dann auch gewinnt, der sich so präsentiert.
Ja, und das vor allem zu einer Zeit, wo auch Länder wie zum Beispiel Türkei oder Ungarn oder Ukraine oder so auch gesagt haben, sie nehmen nicht mehr dran teil, weil es ist uns alles zu gay.
Türkei ist ja dieses Jahr auch nicht dabei.
Ja, deswegen
es gibt
ja nicht
kein
mehr.
Statement, ne? Man sie weiß nicht warum. Ja, wahrscheinlich ist denen das zu gay. Aber gut, dann bleibt zu Hause.
Ja,
aber schickt uns Tarkan rüber, den fand ich immer ganz heiß.
Naja, 2013, glaube ich, hat die Türkei das erste Mal nicht teilgenommen oder so. Auf jeden Fall aufgrund von zu viel LGBT-Performances und so. Und die wollen das nicht ausstrahlen. 2013 haben sie gesagt, sie machen das nicht, weil der finnische Beitrag hatten irgendwie zwei sich küssende, gleichgeschlechtliche Menschen auf der Bühne. Ja. Und dann hat die Türkei gesagt, nee, machen wir nicht. Ja, dann halt nicht. So, ne?
Ja.
Und Ungarn 2020 tatsächlich. Ungarn hat letztes Jahr beschlossen, machen wir nicht. Eben aufgrund von LGBT-Performances, ja. Und dann fand es eh nicht statt, von der war so, ja.
Ja, ja.
Also,
ja, es gibt wirklich, also im Internet gibt es auch eine richtige Liste mit, ich glaube, 7 bis 8 Ländern, die dieses Jahr nicht teilnehmen, mit den unterschiedlichsten Begründungen. Ja, aber so in ein Jahr nach Conchita hatte ich noch so ein Highlight, nämlich, ich weiß gar nicht, wie man ihn richtig ausspricht, Manzalmerlö. Der Gewinner
Homophobe, das homophobe Arschloch.
Ist er homophob?
Ach, der hat ein Jahr vorher, hat der in einem Interview gesagt, dass es ist nicht natürlich, wenn ein Mann mit einem Mann schlafen möchte.
Hat er? Aber er hatte das dann nicht.
Das ist doch dieser mit dem, der so dieses Beyoncé-artige im Hintergrund hatte, oder?
Genau, mit der Projektion.
Genau.
Und diesem Strich, nee, war es ein Strichmännchen? Ja, ich glaube,
ich glaube schon. Ich weiß gerade nicht, wie heißt der Song nochmal?
Heroes,
genau.
Genau, ja, und der hat das ja auch ein Jahr später dann auch moderiert. So.
Genau.
Und hat dann auch später so mit offenem Hemd und so performt und so.
Heißt?
Sehr heiß. Darauf wollte ich eigentlich
aber
nur hinaus.
Ist homophob.
Ich wollte den Namen nur droppen, um einmal zu sagen, wie heiß
homophob
er ist.
Und heiß. Ja, und dann hat er ja irgendwie auf der Bühne gesagt, so, ja, und jeder soll lieben, wen er liebt und so, und ich respektiere das und bla, ja, sorry, zu spät.
Also, ja, okay.
Tschüss.
Hat ja auch eine Frau und Kind und so, also.
Ja, dann ist er sowieso raus.
Ja, dann
also
hat er
beim Stichwort Kind. Frau ist mir egal, aber Kind, nee, kein Bock.
So, und ich muss sagen, nach Heroes gab es für mich jetzt kein Highlight, außer dann 2018 netter. Egal wie nett du bist, sie ist netter.
Oh Gott, Bam, bitte. Was ist das heute für eine Folge, bitte eigentlich?
Man merkt, diese Podcast-Pause hat uns überhaupt nicht gut getan.
Wir spiegeln aber den EST sehr gut wieder.
Voll. Aber ja, netter war für mich auch so ein Highlight, weil ich fand, sie hat halt auch durch dieses Beatboxing mit dieser Loop-Maschine und so, da hat sie einfach ganz neue Elemente reingehaut. Dann, dass sie auch noch so ein wuchtiges, übergewichtiges Mädchen ist. Also das ist halt mal weg von diesen Schönheitsidealen, weil das ist ja auch sehr EST, dass die Frauen halt alle ne, so
das war Israel, ne?
Das war Israel.
Ja, genau. Ja, sehr gut. Die haben dieses Jahr auch wieder einen Mega-Beitrag, finde ich.
Finde ich auch. Und damit können wir, das ist eine gute Überleitung, damit können wir eigentlich auch schon zu diesem Jahr kommen.
Ich hätte übrigens noch, ich muss mal ganz kurz noch was loswerden. Ich hatte mir ein ganz tolles Intro überlegt.
Ja.
Und das muss ich mal ganz kurz sagen. So, Barry, weißt du was? Nana Mouskouri, Julio Iglesias, Celine Dion, ABBA und die No Angels gemeinsam haben.
Oh mein Gott, ja, den ESC. Stimmt.
Alle waren beim ESC. Die Weltstars. Ne?
Ey, stimmt. Das aber das vergesse ich. Ey, Celine Dion war beim ESC. Die hat aber auch nicht gewonnen, ne?
Doch, die hat gewonnen. Für die Schweiz damals, ja.
Stimmt, oh Gott, für die Schweiz. Ich denke mal für Frankreich.
Weil nee, für die Schweiz. Stimmt, und ABBA hat auch gewonnen.
ABBA, genau.
Die No Angels jetzt nicht so richtig.
Stimmt, aber die No Angels, genau, warum haben wir die nicht hier? Das war für mich aber auch so ein krasses Ding in der ESC-Geschichte, weil das einfach so die größte Girlband so meiner Kindheit und du hast mir ja beigebracht, Kontinental-Europa,
genau.
Verkackt beim ESC, das war so, aber das ist auch wieder der Beweis, du kannst du kannst eine geile Band dahinstellen, aber am Ende ist es die Performance. Also ja, wenn voll. Die den falschen Song haben, die das falsche Kostüm und dann auch noch irgendwie falsch singen oder was auch immer, wenn irgendeine Nuance nicht stimmt, dann bist du raus.
Ich habe den Auftritt im Vorfeld sehr gehypt. Mhm. Ich habe all meinen Freunden erzählt, wir gewinnen das Ding, weil New Angels und in Europa bekannt.
Ich wollte es halt auch. Ich wollte, dass die New Angels gewinnen.
Und dann war so, null Punkte, okay, wir können doch gewinnen. Nein, René, eher nicht.
Ja, das war echt mies. Aber ja, da können wir zu diesem Jahr kommen. Wollen wir erstmal klären, wie wir den deutschen Beitrag finden, nämlich von, oh Gott, jetzt komme ich nicht auf seinen Namen, Jendrik, I Don't Feel Hate heißt der. Kennen vielleicht auch schon einige, die zuhören, weil der ist ja auch schon raus und veröffentlicht und so. Ich war zu Gast bei ESC Update bei der Sendung und wir haben ja auch gleich noch den Moderator Thomas Mohr zu Gast bei uns, der mit uns auch so ein bisschen sein Profi-Statement sozusagen abgeben wird als Experte. Bei ihm habe ich gesagt, dass ich die Nummer eigentlich ganz cool finde, weil ich die Aussage geil finde. I Don't Feel Hate ist eigentlich gerade jetzt, wo alles im Netz explodiert an Hass. Finde ich das ganz cool. Und ich finde, dass es an sich alles hat, was so ein ESC-Song braucht. Der geht ins Ohr, der hat so einen Überraschungsmoment.
Und mir gibt er so ein bisschen Satellite-Vibes, weil er so gute Laune hat. Und so.
Genau, ist so ein bisschen wie so ein Kinderlied halt.
Genau,
auch, ne?
Genau.
So. Aber nachdem ich mir dann alle Kandidaten reingezogen habe, also in dem Gesamtkontext von den Teilnehmern dieses Jahr, finde ich das mit die schwächste Nummer leider.
Echt?
Ja, ich finde die, ich finde es nicht super schlecht,
ich finde es aber auch nicht super gut, ich finde es eher so Mittelfeld. Und ich finde, das ist so ein, wie du schon sagtest, so ein ESC-Song einfach. Ne?
Ja.
Ich finde, sowas hatten wir schon ganz oft, so gute Laune-Songs mit Ukulele.
Und sowas Gutes hatten wir schon lange nicht mehr.
Das stimmt,
muss man sagen.
Das stimmt. Also ich finde den Song nicht schlecht, aber ich finde ihn auch nicht besonders gut.
Ja, glaubst du, dass wir da weit kommen?
Mittelfeld
hast du gesagt,
Mittelfeld.
Ne? Ja, ich glaube jetzt auch nicht, dass wir so ein Schlusslicht sein werden, aber ich glaube schon so Mittel bis ein bisschen hinten.
Mittel ist ja schon für Deutschland fast ein Sieg.
Ja.
Also irgendwie schon.
Ja, leider. Ne? Ja, aber genau, lass uns doch mal unsere Highlights, wie machen wir das denn jetzt eigentlich?
Okay.
Wir sprechen
also,
ja nur über
wir sind,
unsere
wir
Highlights.
Wir wissen nicht voneinander, wer unsere Top 5 quasi sind, aber wir sind uns sehr, sehr sicher, weil wir beide homosexuelle Popmusik liebende Menschen sind.
Wir müssen total
übereinstimmig
sein. Ne? Ja, okay, dann ich werfe jetzt mal einen rein und du sagst, ob du den auch hast. Also, Cypress.
Muss ich mal ganz kurz gucken.
Die Frau heißt Elena Zagrinu.
Ja, ja,
oder so.
El Diablo.
El Diablo.
Habe ich natürlich auch,
also,
ja. Habe ich mit 9 von 10 gewertet bei mir.
Geil, ja. Weil ich würde auch sagen 9 von 10. Ich habe mir notiert, es erinnert sehr an Anywhere von Rita Ora. Also der Chorus ist wirklich sehr ähnlich. Und sie verbindet so ein bisschen, sie ist halt so eine moderne Rita Ora mit Sarah Larsson. Ne, so ein bisschen mit Dua Lipa, das Video ist auch abgefahren, sie hat auch eine coole Optik. Ich glaube, die wird schon weit kommen mit dem Song.
Ja, glaube ich auch. Ich habe sie auch in meine Top 5, also sie wird irgendwo in den Top 5 landen, hoffe ich.
Ja, glaube ich auch.
Ich habe mir notiert, ich finde, es klingt total bedrohlich, dieser Song,
ja,
oder? Also ich habe das so gesehen und dachte so, oh, jetzt habe ich ein bisschen Angst, habe ich schon vor ihr. Aber geiler Song.
Ja, so ein bisschen so mystisch halt, ne? So ein bisschen mystischer Pop, keine Ahnung, es ist irgendwie, ja, Zypern. Also merkt euch, Zypern, El Diablo heißt der Song.
Genau, soll ich mal meinen zweiten Favoriten nennen. Aserbaidschan, Mata Hari.
Ja, natürlich.
Ne? Also finde ich richtig gut. Sie erinnert mich äußerlich voll an Ariana.
Ja.
Also ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast, aber da hat sie auch...
Sie heißt ja Effendi, ne? Und der Song heißt Mata Hari.
Genau.
Sie singt auch immer so, Mata Hari,
genau. Ich finde, das Konzept vom Song ist so ein bisschen wie Israel, aber es haben ganz viele so dieses Drum.
Ja, es erinnert mich auch sehr an Dym Tek Tek.
Ne? Es ist auch alles sehr Orient-Pop dieses
Jahr.
Sehr.
Das liebe ich ja, deswegen landen immer diese Oriental-Dinger bei mir immer weiter oben.
Sie hat auch so Mama Textstellen, so ein bisschen Gaga-like, was so im Ohr einfach hängen bleibt, wenn man es hört. So. Also sehe ich auch in meinen Top 5 auf jeden Fall.
Ja, also ich sage auch, zieht euch Aserbaidschan rein, Effendi mit Mata Hari.
Genau das.
Ähnlich. Okay, dann mache ich weiter. Ich suche mal was anderes raus. Und zwar Romania, Roxen heißt sie, oder Roxine mit Amnesia.
Ich guck mal, ob du sie
auf dem Schirm hast.
Ja, ja, doch. Das ist Billie Eilish-Double.
Ja, ich habe auch hier stehen.
Sag ja, Billie, wir sind einfach, das ist...
Ja, sie ist, wenn Billie Eilish und...
Habe ich Idol gesagt, Billie Eilish, oder habe ich Eilish gesagt?
Ich bin gerade auch so aufgeregt. Billie Eilish und Carly Rae Jepsen sich paaren würden,
Richtig, genau.
Also ich finde, das ist für mich die stärkste Nummer tatsächlich. Ich glaube, die wird Top 3.
Ja, ich weiß nicht. Ich finde es, also es ist ganz klar Billie Eilish, also ganz klar von Billie Eilish inspiriert. Macht ja auch Sinn, ne? Sie ist so mit der erfolgreichste Act, den wir haben. Aber ich finde, ihr fehlt so ein bisschen das Düstere.
Ja.
Es ist so aufgesetzt düster. Billie Eilish ist für mich so, wenn die jetzt keine Musik machen würde, wäre sie in der Psychiatrie.
Ja.
Und das, finde ich, fehlt ihr so ein bisschen.
Stimmt. Hast du das Video gesehen?
Ja.
Glaubst du, dass sie auch so performen wird? Weil das ist ja wirklich so Performance-Art, so, ne? so Ausdruckstanz-mäßig.
So ein bisschen Sia-mäßig, ja, finde ich.
Ne? Wenn sie das macht, glaube ich schon, dass das total weit oben landen wird.
Hab ich hoch gewertet, aber ist nicht in meinen Top 5.
Ach krass, guck mal. Mhm. Okay, du wirfst den nächsten rein.
Den nächsten, okay, was nehme ich denn hier von den drei?
Also, aber ich wiederhole nochmal für alle, die sich jetzt fragen, worüber haben die geredet? Wir waren gerade bei Rumänien und Roxine Amnesia.
Genau,
also
bitte mal googeln oder auf YouTube eingeben und guckt euch das Video an und ihr werdet sagen, das ist doch Billie Eilish.
Richtig.
Sie hat wieder Idol gesagt.
Seit wann kommt Billie Eilish aus Aserbaidschan?
Nee, okay,
aus
dann Rumänien. Mein nächstes ist Israel.
Eden, ja,
oder Eden, oder wie man sie heißt, Set Me Free.
Ja.
Großartig.
Genau, nee, sie heißt Eden Alene.
Set oder Me so. Free.
Ja, also sie sieht aus wie Brandy.
Absolut.
Ne? Also,
oh mein Gott, ja, absolut.
Das ist echt, aber es ist super modern und sie gibt uns Whistle Notes.
Stimmt. Ne? Und sie war letztes Jahr auch schon dabei.
War sie?
Mhm.
Ach krass.
Sie war letztes Jahr, ganz viele sind von letzten Jahr dabei. Ganz viele,
ja, das stimmt.
Man hat
das
nicht bei allen auf dem Schirm, aber bei ihr schon.
Ja, man hat sich bei ganz vielen wo gedacht, so ja, okay, war voll gut letztes Jahr, machen wir nochmal, aber einige haben es leider nicht besser gemacht.
Und das ist wieder so Orient-Pop.
Das ist wieder so
Orient-Pop. Zieht sich wie ein roter Faden dieses Jahr durch alles.
Aber Songs. Mit diesem Soul, ne? Weil sie halt auch irgendwie als Afroamerikanerin da so irgendwie so ein ganz so ein R&B-Touch mit reinbringt. Und
sie ist so hübsch.
Ja!
Oh mein Gott, ist sie hübsch.
Also Eden Alene, also bringt mich um, wenn ich diese Namen falsch ausspreche. Ja. Sowas war ich noch nie gut. Israel auf jeden Fall. Set Me Free heißt der Song. Ist auch alles bei Hollywood Tramp, Spotify in der New Pop Daily Playlist. Habe ich so einige meiner Favorites.
Du Fuchs.
Drin. Ich Fuchs.
Du Fuchs. Das habe ich übrigens zweimal hintereinander einen genannt und eigentlich hättest du ja jetzt gerade einen nennen müssen.
Ach, hast du? Okay, dann bin ich jetzt wieder dran.
Ich habe das Konzept noch nicht verstanden.
Okay, was sagst du zu Loco Loco?
Welches Land ist das?
Von Hurricane, das ist Serbien.
Serbien, oh Gott, habe ich nicht im Kopf.
Hast du nicht im Kopf? Das sind, also gefühlt sind das, es gab doch letztes Jahr diesen Song von Rita Ora, ich glaube Anita und diese Sophia irgendwas.
Mhm.
Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Das ist genau das gleiche Ding.
Ich habe meinen Kommentar zum Song gelesen.
Na?
Trash.
Ja, genau. Also es sind drei, ich glaube, in Serbien relativ bekannte Sängerinnen, die sich jetzt, glaube ich, zu einer Group zusammengetan haben. Also praktisch die Sugar Babes, ne, bestehend aus Lena Meyer-Landrut
und
was weiß ich.
Aus ganz Serbien einfach immer wieder durchgewechselt.
So, glaube ich. Oder sie waren schon immer eine Band, das weiß ich nicht. Und der Song ist halt so, natürlich so Oriental, R&B, geht halt ins Ohr, ist sehr trashig. Das Video ist sehr bunt. Ja, also da kommt es drauf an, wie die das präsentieren. Also die drei Mädels sind eine Wucht. Wenn die jetzt auf Destiny's Child geile Choreo, geile Outfits, dann ist es cool, aber ich weiß selber, das wird nicht weit kommen. Das ist halt zu trashig.
Ja, ich hab hier, also für die, die sich fragen, was ich meinte mit, ich hab, ne, bei mir steht das und das oder mein Kommentar ist das und das. Ich habe meinen Laptop hier offen mit, ne, ich habe alle Songs gehört und dazu was geschrieben. Und bei mir steht original bei Serbien, oh Gott, trashy.
Und ich so, ich liebe es. Ich habe sogar zwei Sternchen. Ich habe 10 von 12 Punkten.
Nee, ich habe 6 von 10 geschrieben.
Echt?
Weil nee, das, ach, nee, dumme. Nee, okay. Einfach.
Ich mache jetzt auch nochmal den nächsten, weil das ist der absolute Zungenbrecher, nämlich Iceland, Dadi und die Gangnam, weiß ich nicht was, 10 Years heißt der Song und die waren letztes Jahr, hatten auch eine Nummer rausgebracht zum CSD. Guck, da ist es jetzt passiert.
Ja, wie gesagt, also wo ist der Unterschied? So, es gibt eigentlich keinen.
Ich wusste, dass es passiert. Und die Nummer ist die meistgesehene Nummer aller Zeiten.
Ich finde das auch richtig gut. Ich finde, es ist ein bisschen durch, so, ne? Es ist ein bisschen crazy, aber ich finde es richtig gut.
Für alle, die sich nicht daran erinnern, das war dieses Video, wo die auch mit den Knien da so einen Schlottertanz machen und haben so 70er-Jahre-Klamotten an und ist irgendwie so eine, ja, wirken halt so ganz nerdy, war aber eine richtig groovige Nummer.
Ja.
Und diese Nummer ist auch geil. Ich fand sie sogar erst einen Tick geiler, weil ich dachte, okay, sowas Gutes danach nochmal nachzuschieben. Aber tatsächlich finde ich jetzt im Nachhinein doch auch das Letztjährige ist
sehr
besser.
Synthpop, sehr Elektronika,
ja,
so die Richtung. Ein bisschen weird.
Auch sehr funky, so.
Genau.
Aber auch ein geiles Video. Also 10 Years von Dadi and the blablabla, bla bla, weiß ich nicht was, für Island.
Oh, Gagna,
Gangnam Style. Wen hast du noch?
Warte, ich muss mal ganz kurz nach oben scrollen. Malta, Destiny, Je me casse.
Malta, oh Gott, nee, da bin ich raus.
Stichwort
da,
Lizzo?
Ja, da habe ich nämlich geschrieben, das ist mir zu netter. Das ist mir eine netter Kopie. Sie selber ist cool, aber dadurch, dass sie halt auch so vom Look auch so in Richtung netter geht und irgendwie, das war mir zu, ich glaube, da hätte sie ein paar Jahre noch warten sollen.
Gilt übrigens als eine Favoritin.
Von
im
dir?
Rennen. Nicht nur von mir.
Von diesen Buchmachern-Typen.
Ach,
Buchmacher.
Ja, ich weiß übrigens nicht, was das ist. Also ich höre immer nur jedes Jahr, die Buchmacher geben ihren Tipp ab.
Ja, man weiß nie, wer die sind.
Okay.
Ja, stimmt. Aber ja, die Nummer ist cool. Also die Destiny heißt Sia für Malta.
Genau.
Und die Nummer ist auch tanzbar. Es ist dieses Jahr generell sehr viel tanzbar und sehr wenig Ballade.
Voll, ja. Balladen sind echt rar dieses Jahr.
Das stimmt. Ich habe noch, wir müssen vielleicht ein bisschen schneller jetzt durch. Ich habe noch Kroatien. Sie heißt Albina mit TikTok.
TikTok,
Fandst du gut?
Habe ich mit 7/10 bewertet. Also ist,
halt
ist
sehr
okay.
Sehr gay, ne? Ja. Also auch das Video ist sehr, sehr gay, sehr, sehr quietschig. Aber sehr tanzbar auch.
Und ich habe mir noch notiert, dass die Strophen ganz anders klingen als der Refrain.
Ja,
und dass das irgendwie nicht so richtig passt.
Stimmt. Ja, aber das ist der Überraschungsmoment, ne? So, dann
so kann man es auch schön reden.
So kann man es auch schön reden. Ich habe noch San Marino.
Ja.
Zenith heißt sie, Adrenalina.
Ach das, ja.
An
ja,
sich
ja.
Finde ich das gut, aber weißt du, was immer nicht funktioniert, wenn du dir Flowrider als Feature holst? Das wirkt immer, als würdest du betrügen wollen.
Und es ist halt so ein Slowrider, aber ich kann sagen,
Slowrider.
Passt aber auch irgendwie. Also,
Flowrider. Das ist die Schwester von also, Flowrider.
Mein Dragname. Ah, die Slowrider ist wieder da. Hi. Oh Gott, diese Folge.
Aber ja, also die Nummer ist geil, aber ich finde, wenn man sich so einen Weltstar dazu holt, das ist unfair. Also ich glaube, dass der Zuschauer das als unfair.
Das stimmt. Aber es hat selten funktioniert bis jetzt. Also ja, auch wenn du große Promis dahin geschickt hast.
Das hat nichts gebracht.
Blue zum Beispiel waren ja auch mal da.
Ja, genau, hat auch nichts gebracht. Ich habe noch stehen, und das ist mein persönlicher, ein Song, den ich persönlich cool finde, wo ich aber glaube, dass der nicht weit kommen wird. United Kingdom von James Newman. Embers heißt das. Das ist ein richtig geiler UK-House-Sound. Ja. Sehr modern, klingt gerade wie eigentlich fast alles
wie zur alles, Zeit. Ja.
Ne, so. Und ist eine richtig geile Nummer, wird aber, glaube ich, beim ESC nicht sehr weit hochkommen.
Ich habe auch nur stehen, belanglos.
Ja, also ja, finde also ich selber ganz nichts. Cool, aber ist für mich auch kein ESC-Song. Ich möchte noch kurz die Hotties einmal einwerfen. Ich habe tatsächlich die Hotties notiert. Nordmazedonien, Vasil heißt der. Den könnt ihr euch mal reinziehen. Sieht ganz gut aus. Spanien, der Typ, keine Ahnung, wie der heißt, Blas Canto, ist auch, sieht auch ganz heiß aus. Und Estonia. Uku. Du bist der.
Ach, der.
Ist zwar super langweilig mit seiner Ballade The Lucky One, aber sieht auch ganz gut aus.
Ich habe übrigens noch einen Favoriten. Kennst du mich doch jetzt
ja,
nicht direkt.
Ja, also diese Billie Eilish ist für mich Favorit. Also ist, guck mal, das Ding ist, wenn ich nach meinem persönlichen Geschmack gehe, bringt es nichts, weil das deckt sich
dann
nie.
Ist verloren.
Ja, aber ich glaube, für den ESC ist wirklich diese Billie Eilish Doppelgängerin. Ja. Also Roxine ist, glaube ich, ist bei mir ganz weit oben. Bei dir?
Ja, ich weiß nicht. Also ich habe eventuell Malta, so das ist hier Jimmy Cass, die ich als Gewinnerin sehe. Oder, und da ist es so eine gute Überleitung, weil ich habe ja eigentlich 5 Favoriten, ne? Und einen habe ich jetzt ja noch.
Ja.
Und das wäre Frankreich.
Echt jetzt?
Mit Voila.
Oh Gott, da habe ich geschrieben. Oh Gott, willst du wissen, was ich dazu
Bitte?
Geschrieben habe? Achso, ich habe geschrieben, ganz furchtbar, aber genau sowas zieht dann, weil die Konkurrenz was ganz anderes
macht. The level of disrespect. Ich finde die toll. Wobei ich auch geschrieben habe, ich bin verwirrt.
Barbara Pravi.
Weil ich war, am Anfang dachte ich so, nee, irgendwie nicht. Dann habe ich ihn nochmal gehört und dachte, doch. Und dann nochmal gehört und dachte, oh, das gefällt mir richtig gut.
Ja, der Song wird irgendwann auf einmal schneller. Das fand ich ganz interessant. Der zieht dann irgendwann an. Aber ich muss sagen, das ist genau das, worüber wir am Anfang geredet haben, nämlich der Sieg 2017 von diesem Salvador Sobral oder wie der auch hieß. Das sind genau diese Künstler, die dann was komplett anderes machen und in dieser Masse von Pop, Mainstream-Pop, dann total
irgendwie
hervorkommen. Hatte ich noch jemanden, aber ich kann noch mal sagen, wen ich so richtig scheiße fand. Das ist vielleicht auch mal interessant, oder?
Also ich habe das, glaube ich, gar nicht dieses Jahr, dass ich irgendeinen Act habe, wo ich sage, boah, das ist ja richtig Müll. Das habe ich irgendwie, glaube ich, dieses Jahr nicht.
Ich glaube, ich hatte mir das irgendwo. Ja, ich fand Dänemark ganz furchtbar, diese zwei Typen. Da wusste ich gar nicht, was sie wollten. Bei Latvia, das ist halt die einzige, die so eine richtige krasse LGBTQ-Plus-Botschaft hat. Ne? In ihrem Video sind Drag Queens zu sehen, Transmenschen, Lesben, die sich küssen und so weiter. Das fand ich. Latvia, Samantha Tina heißt sie.
Ich habe Ukraine sehr schlecht bewertet. Das ist Schumm. Das ist Schumm.
Und Bulgarien ist so eine ganz langweilige Nummer.
Ich habe übrigens bei Ukraine, ich lache über meine eigenen Kommentare, ich bin so dämlich. Ich habe bei Ukraine geschrieben, ich bin verwirrt, aber nicht unbeeindruckt.
Und ich muss, genau, weil du ja meintest, also Frankreich, Portugal ist auch so eine Nummer. Portugal könnte auch hervorstechen, weil das war dieser eine Typ mit so einer ganz komischen Stimme macht auch so eine ganz ruhige Nummer und ist auch so sehr künstlerisch angehaucht. Sowas kann auch manchmal
hervorstechen. Guck mal, das ist meine geringste Wertung mit nur 5 Punkten.
Ja, Portugal. Mag ich auch nicht, aber manchmal gewinnt ja genau sowas. Und Austria habe ich, Moldawien. Das ist die Paris Hilton von Moldawien. Das ist so ein furchtbares, gequietschtes Pop-Ding.
Sugar oder so, ne?
Ja, genau.
Ach, das genau, habe ich geschrieben. Setzt auf sexy, sehr gehaucht, viel Haut. Und auch arg trashy.
Ja, ist auch so. Ja, aber was reden wir hier? Wir wollen jetzt mal den Profi dazuschalten lassen, nämlich Thomas Mohr, der beim NDR auch ESC Update die Sendung moderiert und mitten im Thema ist. Und wir werden jetzt mit ihm auch nochmal über unsere Favoriten sprechen, gucken, was sein Gefühl dazu ist und vor allen Dingen auch, was er so sagt, wie die Stimmung rund um die Songs ist, also ob die besonders weit kommen oder nicht. Ja, und damit begrüße ich Thomas. Hallo.
Hallo.
Ja, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch beiden. Hi.
Hallo.
Ja, schön, dass du die Zeit genommen hast bei unserem ESC-Special. Ich habe gerade ja schon eingangs gesagt, du bist ja Profi, weil du hast ja ESC-Update als Sendung, die du moderierst. Gibt es die eigentlich das ganze Jahr über?
Ja, klar, die läuft das ganze Jahr durch. Normalerweise monatlich, einmal im Monat, eine Stunde um 19.05 Uhr am Samstagabend. Jetzt zur Hochzeit im ESC machen wir die 14-tägig. Also von Januar bis Mai gibt es ESC-Update an alle 14 Tage, übrigens auch als Podcast, der heißt dann auch so.
Ja, ich durfte ja auch schon zu Gast sein.
Genau. Ja, wir haben da alle Songs, die es bislang gibt, durchgesprochen und immer mit interessanten Gesprächspartnern. So haben wir uns den 39 Songs, die dieses Jahr dabei sind, so genähert. Und wir haben gerade alle durch. Also wer anfängt, den Podcast zu hören, kann sich da ganz gemütlich einarbeiten.
Sehr schön. Bevor wir dir jetzt unsere 5 Favoriten nennen, ne, oder 5 Songs, über die wir mit dir sprechen wollen, wie wird denn der ESC dieses Jahr überhaupt stattfinden? Also was kannst du uns da schon mal verraten? Wird es irgendwie ein bisschen Publikum geben, getestet, oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, ich habe für meine aktuelle Ausgabe vom Podcast mit Peter Urban gesprochen. Der kommentiert ja seit den 90er Jahren den ESC und der hat mir so ein bisschen erzählt, wie das in der deutschen Delegation abgeht. Die fahren da gemeinsam hin tatsächlich. Es gibt eine deutsche Delegation, die hinfährt und da gehören dann nicht nur Jendrik und Peter Urban, der den Kommentar spricht, zu, sondern auch noch der Head of Delegation. Und in dem Team eingebettet sind auch noch Reporter vom NDR, Radioreporter und für Online und Social Media. Und die alle wohnen in einem Hotel und das ist dann die Hotel-Bubble. Und aus dieser Bubble darf sich niemand rausbewegen. Das heißt, die dürfen auch das Hotel nicht verlassen. Die müssen da drin bleiben und untereinander sind die dann safe. Dann werden die, glaube ich, auch noch täglich getestet. Und dann fahren sie nur gemeinsam im Shuttle zum Event. Dort treffen die keine anderen Delegationen, machen ihre Probe, düsen wieder zurück und sind dann im Hotel. So sieht das für die einzelnen Delegationen aus vor Ort. Und ich weiß nicht, wart ihr schon mal vor Ort in Düsseldorf oder so?
Nee.
Ah, das ist ja die größte Party überhaupt.
Ja, hör auf, ey.
Da Leute aus ganz Europa und die schwulen Clubs vor Ort sind immer voll und das ist immer eine riesige Party. Das alles wird natürlich überhaupt nicht stattfinden. Deswegen bin ich auch gar nicht traurig, dass ich nicht dabei bin, weil das ist schon ein anstrengendes Arbeiten. Ja, und von der Veranstaltung selbst kann man sagen, dass veröffentlicht worden tatsächlich das gibt ja 3 Shows und jeweils 2 Proben dafür, dass alle diese 9 Shows mit Publikum stattfinden. Da dürfen 3.500 Leute rein, die jeweils getestet sind. Also für die Ahoy Arena, die fast viel, viel mehr Zuschauer in Rotterdam, aber 3.500 Leute, für uns ist es ja kaum vorstellbar, dass das geht. Aber in den Niederlanden haben die schon so verschiedene Modellprojekte gemacht, das ist auch nicht durch die Nachrichten gegangen, vielleicht habt ihr das mal gesehen, dass so Leute, die getestet sind, in Clubs gehen durften und da feiern durften und dann haben die untersucht, wie ist das, wenn die eine Maske tragen, wie ist es, wenn sie keine Maske tragen. Also da sind die von der Veranstaltungsbranche wirklich schon einige Schritte weiter in den Niederlanden. Und deswegen werden diese Konzepte halt in Rotterdam angewendet. Und das ist einerseits natürlich für die 3.500 Leute, die in die 9 Shows dürfen, toll, aber auch für uns als Zuschauer, weil wir haben jetzt so viele Shows gesehen ohne Publikum. Das wird ja ein ganz neues Erlebnis sein, plötzlich da kreischende Fans zu haben.
Das wird uns an alte Zeiten erinnern. Damals...
Ja, voll. Und vielleicht auch irgendwie wegweisend dann für die Veranstaltungsbranche. Ne? Vielleicht ist ja auch der Beweis, dass man sowas dann auch durchziehen kann.
Dass sicher. Es geht.
Ja, ich habe in den Niederlanden hat die Regierung gesagt, ab 1.6. könnt ihr Events planen. Also da dann ist sozusagen die Regierung verantwortlich, Konzepte zu entwickeln, nach welchen Regeln diese Events möglich sind. Aber die haben in den Niederlanden der Branche gesagt, ab 1.6. könnt ihr
Events planen. Ja, mal gucken. Und bei uns 1.6.22. Ja, da kommen wir doch mal. Also wir haben gerade schon unsere Highlights ausgetauscht und haben gesagt, damit wir dich nicht überfluten, haben wir uns auf 5 Songs geeinigt, über die wir sprechen wollen. Das ist verschieden. Bei einigen waren wir uns einig, bei anderen eben nicht. Mhm. Und anfangen wollen wir vielleicht mal mit einem, wo wir uns nicht einig waren, nämlich Frankreich.
Ich finde es richtig gut.
Und ich fand es halt eben nicht gut. Aber ich habe gesagt, zu meiner Verteidigung, genau sowas könnte im Gesamtkontext halt total auffallen, weil ja alles andere ne, sehr poplastig ist. Wie siehst du denn die Nummer? Barbara Pravi heißt die Frau.
Voilà. Barbara Pravi, so Pravi. Französisch dann auch. Ja, also das ist ja, genau das kann auch tatsächlich der Schlüssel zum Erfolg sein, weil beim ESC, das ist ja keine demokratische Mehrheitsabstimmung, sondern das Abstimmungsverhalten, die Leute rufen ja nur für einen Song an. Die machen ja keine Rangliste, keine Top 39 und die wird dann systematisch ausgewertet. Da können ja ganz andere Ergebnisse bei rauskommen. Und wenn dann so Leute sind wie Duberry, die sagen, ah, rufe ich halt nicht an. Aber es gibt eben ganz viele enthusiastische Leute, die anrufen. Und das ist immer das Entscheidende. Der Song muss irgendwas in sich haben, dass die Leute anrufen. Und dieser altmodische französische Chanson à la Edith Piaf weckt natürlich bei einigen Leuten romantische Gefühle. Und ich weiß, ich kenne ganz viele Leute, die den ganz toll finden. Ich habe mir den mittlerweile so ein bisschen warm gehört, aber am Anfang ging es mir tatsächlich auch so wie Dearberry. Das war mir ehrlich gesagt zu altmodisch. Ja? Also es ist eigentlich nicht so, natürlich soll man beim Eurovision Song Contest auch Musik kennenlernen, die man sonst nicht jeden Tag hört, aber das war mir zu weit weg von dem, was ich sonst.
Ja, das stimmt. Aber interessant ist auch, haben wir vorhin auch gesagt, die Nummer wird irgendwann auch schneller. Das ist genau. Dann auch nochmal so ein Überraschungsmoment.
Ja. Aber es ging mir tatsächlich auch gar nicht so viel anders. Also ich habe ihn ja auch mehrmals hören müssen, bevor ich dann irgendwann dachte, doch, das gefällt mir eigentlich richtig gut. Also am Anfang noch nicht so, dann nochmal gehört, dann war schon besser, dann nochmal, dann wieder besser. Also ne, anfangs mochte ich ihn auch nicht, aber mittlerweile finde ich ihn richtig, richtig gut. Und genau das nämlich, also Chanson habe ich mir auch notiert, weil das eben für mich so ein chansonartiger Song ist. Und das gefällt mir sehr gut. Ja,
ja, also ich glaube auch, dass das bestätigt ja auch so alle Frankreich-Klischees, die man hat. Also so doll, dass viele Leute vielleicht deswegen anrufen, also weil es einfach so ihre romantische Vorstellung von einem Paris-Aufenthalt erfüllt.
Ja, das stimmt. Ja, okay, da kommen wir zum nächsten Song. Da waren wir uns einig.
Mhm. Mata Hari, Aserbaidschan.
Effendi heißt die Künstlerin. Klingelt es direkt bei dir oder musst du noch
was sagen? Ich weiß. Ich habe gerade für meinen aktuellen Soundcheck mit meinem Co-Host Marcel diesen Song besprochen.
Und?
Also erzählt mal, warum ihr den so gut findet.
Also ich finde ihn halt super catchy, weil er so Orient-Pop und ich weiß nicht, also mich catcht er einfach. Ich finde ihn sehr Ohrwurm-potenzialig.
Ja, finde ich auch. Ich mag ja diesen Oriental-Touch und mich erinnert er auch sehr an Dümtektek, muss ich sagen.
Ja, Effendi war im vergangenen Jahr auch dabei. Die sollte ja auch Aserbaidschan beim ausgefallenen ESC in Rotterdam vertreten und hatte da ja eine ganz ähnliche Nummer, muss man sagen. Ich weiß nicht, ob ihr die im Kopf habt. Die hieß ja Cleopatra. Also sie hat immer Cleopatra.
Ah, ja.
La. Und dann, wenn man die beiden Nummern hintereinander hört, dann am Anfang des Chorus kommt ja bei Mata Hari immer Mama Mama wie bei Mama Baker und Abonnem, ne? Mama Mama, dieses drunter gepitchte Stimme. Und genau dieselbe hat sie auch bei Cleopatra letztes Jahr gehabt. Also es ist schon ziemlich kopiert, aber es ist oftmals nicht aufgefallen bei allen. Also wenn man jetzt sozusagen wenn man das jetzt so frisch guckt und wenn die Leute das auch so frisch gucken, dann kennen die ja nicht diese Geschichte, was Fans oder Journalisten wie ich sofort sagen, oh, das ist doch eine Kopie vom letzten Song. Ja, ansonsten, klar, das ist so eine Schweinenummer, ne? Die kannst du im Club spielen und wenn dann nachher richtig hysterisch wird, werden die Leute auch hysterisch. Kann ich mir gut vorstellen, dass das Spaß macht. Also ich muss aber vorher erstmal so 2 kurze trinken, um meinen Verstand auszuschalten. Dann garantiere ich für nichts.
Also ist Matahari eigentlich der Remix von Cleopatra oder wie der Song letztes Jahr auch hieß. Ja, stimmt. Dieses Mama Mama, ne, da haben wir auch vorhin drüber geredet. Ist jetzt die Frage, ist das Pokerface von Lady Gaga oder ist das nicht sogar ABBA?
Achso, ich dachte Mama Mama Ma Becker.
Genau, aber das hat Gaga ja auch von Bonnie M.
Stimmt,
ne? Das hat
stimmt.
sie ja von.
Aber das kann auch Pokerface. Ja, diese Nummer ist überall zusammengeklaut. Davon können wir raus.
Schön, dass das genau mal jemand so offen ausspricht. Okay, die nächste Nummer, und zwar Israel, Eden Alene. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Spricht man das eh am Ende mit?
Das ist richtig. Ich glaube, ja.
Set Me Free fanden wir super cool. Ich habe gesagt, sie erinnert einen irgendwie ein bisschen an Brandy. Macht auch diese Whistle Notes wie Ariana und Mariah, eigentlich die einzige, die so einen hohen Ton da eingebaut hat und klingt sehr modern.
Und ist aber auch ein Song, der so klingt wie ihr letzter Beitrag, finde ich. Also der klingt sehr so nach dem, was sie letztes Jahr gemacht hat. Aber gut, also mir gefällt das sehr gut.
Man muss vielleicht dazu sagen, dass es gab eine erste Version von dem Song und der wurde gerewrammt, das passiert oft, also oft beim ESC werden dann im Februar oder so Songs eingereicht und dann merken die, also da muss noch ein bisschen was drin gemacht werden und dann haben sie den tatsächlich nochmal komplett überarbeitet und auch das Video neu gedreht und das ist viel besser geworden, muss man sagen. Also gerade was ihr jetzt gelobt habt, das haben die tatsächlich nachträglich in den Song eingebaut. Also das, was ich sozusagen noch gelernt habe, was ich als Schwäche des Songs formuliere, das ist ja durch diesen Revamp ausgemerzt worden. Die Frau ist cool, finde ich. Also die hat einen tollen Look. Die für eine Jüdin überraschend ist sie halt schwarz, weil sie von den äthiopischen Juden abstammt und ihre Eltern, sie hat ja auch eine Migrationsgeschichte, sind nach Israel gebracht worden und das ist auch zum ersten Mal, dass eine Jüdin mit äthiopischen Wurzeln als Einzelkünstlerin auf der Bühne steht für Israel beim ESC. Es hat also auch so einen Diversity-Aspekt. Ja, und während sie letztes Jahr tatsächlich noch sehr viel über ihre Geschichte singen musste, ist sie in diesem Jahr einfach das, was sie sein will, so eine geile Pop-Queen, die wahnsinnig gut singen kann. Sie hat ja auch da so eine Castingshow gewonnen in Israel, die auch wahnsinnig gut singen kann, denn diese letzte Note, das habe ich irgendwo im Internet gelesen, ist die höchste Note, die jemals beim ESC gesungen wurde, wenn sie es dann hinbekommt.
Wenn sie es hinbekommt, ja. Ich finde, sie ist eine tolle Repräsentantin auch für Israel und zeigt, dass Israel nicht vielleicht immer das ist, was Leute so im Kopf haben, wenn sie an Israel denken. Ne, das ist einfach, dass Israel Multikulti ist und modern ist. Und das, finde ich, repräsentiert sie sehr gut. Das hat keinen Sinn ergeben, der Satz, aber ihr versteht, glaube ich, was ich meine.
Absolut. Ich finde das auch einen krassen Insight, dass man dann im Nachhinein noch an den Songs werkeln darf. Das wissen, glaube ich, die wenigsten. Also man denkt ja, das ist halt Wettbewerb, das, was eingereicht wird, das bleibt dann so.
Ja, das ist, es gibt dann einen Einsendeschluss. Ne? Das ist jetzt irgendwann am 21. März oder so gewesen. Und bis dahin können die da noch rum machen, wie sie wollen. Das gibt aus Israel tatsächlich so eine Geschichte von Doron Meladi, der ist der dann später auch mit Toy gewonnen hat, der Komponist. Ein paar Jahre vorher hatte er so einen Mittempo-Pop-Song hingeschickt und hatte dann gemerkt, sehr früh, hatte dann gemerkt, als die anderen Beiträge kamen, oh, in diesem Jahr wäre ich viel besser dran mit einer Ballade. Und hat er denselben Song als Ballade arrangiert und es hat dann tatsächlich für Made of Stars, glaube ich, für Top 10 gereicht. Also man kann da wirklich auch noch, wenn man das Teilnehmerfeld kennt, den ganzen Song auch noch verändern. Das ist möglich.
Krass, krass. Aber eigentlich auch ganz gut, weil dann läuft man nicht Gefahr, dass alle in einem Jahr irgendwie das Gleiche einreichen, weil es gerade so super angesagt ist.
Das hat ja auch fast ein bisschen was von Betrug. Also wenn ich alle Beiträge kenne und dann denke ich mir, Moment mal, dann ändere ich meinen noch mal ganz kurz.
Ja, das geht aber auch nur, wenn du so übersichtliche Strukturen wie in Israel hast. Wenn ich mir vorstelle, dass es beim NDR durchgeführt werden sollte, da reden dann ja so viele Leute mit und haben so viele Leute Bedenken. Das geht nur in so kleinen Ländern.
Okay, dann haben wir die nächste Nummer und zwar Elena Zagrinou, El Diablo,
Zypern.
Für Zypern. Du guckst, du grinst schon so schmutzig.
Ich werde ganz bestimmt nicht euren Geschmack bewerten. Sag doch mal.
Okay, das reicht schon als Shade. Autsch.
Ja, ich würde sagen, wir haben so den schwulzen Geschmack vielleicht.
Yes.
Was, also wir glauben, die Nummer ist eine unserer Highlights. Ne?
Ja. Mein bester Kumpel Dimi, der tanzt auch nur dazu und hört es die ganze Zeit. Aber also findet ihr nicht, dass einige Anleihen bei Lady Gaga genommen wurden?
Ach, ich habe hier so einige schön. Ich habe Rita Ora, Sarah Larsson. Ich habe ganz viele weibliche Künstlerinnen stehen, bei denen das hier abgeklaut, so abgekupfert wurde.
Derartig, also das hat mich so ein bisschen empört, muss ich sagen. Das klingt derartig nach Bad Romance für mich von Lady Gaga, dass es wirklich bedenklich ist. Und diese Elena Zagrinou, die kommt ja eigentlich aus Griechenland und ist so mittelmäßig bekannt in Griechenland. Und als sie vorgestellt wurde, da hatte sie noch ganz dunkle Haare. Und dann hat man ja gelesen, dass sie Fan von Sarah Larsson ist. Und dann kommt dieses Video.
Aha. Ach, guck, und ich habe ja auch noch Sarah Larsson stehen.
Und die ganze Choreo ist komplett aus dem Sarah Larsson-Video geklaut. Also deswegen, ich bin da auf verschiedenen Ebenen erstmal so empört, dass ich gar nicht zulassen kann, den Song gut zu finden. Aber das ist natürlich so eine Nummer, die einem eigentlich gefällt.
Ich werde wahrscheinlich den Song nicht mehr hören können, nee, ohne an Gaga jetzt denken
jetzt
zu müssen.
Jetzt hast du uns den versaut. Jetzt
streichen, aber, komm, den streichen wir direkt. Nee, so gut fanden wir den auch gar nicht. Also.
Nach einem Monat hat man das dann vergessen. Also mittlerweile denke ich da nicht mehr dran. Und wenn da auf meiner Playlist kommt, also ich höre manchmal tatsächlich alle 39 durch und dann ertrage ich einige nicht und skippe die dann. Und der gehört auf gar keinen Fall dazu, den höre ich mir auf jeden Fall.
Aber guck mal, das ist doch eine perfekte Überleitung, weil apropos Kopie, unser letzter Favorit war Roxanne mit Amnesia. Vielleicht klingt jetzt da ja auch schon mit, ob man da irgendwie im Kopf haben könnte, wem diese Dame gleicht.
Oh, das ist ja eine sehr suggestive Frage. Ich werde nicht antworten, was du willst. Ich habe das, wir nehmen bei uns im Team, bei eurovision.de auch so Reaction-Videos auf. Die werden jetzt nach und nach ausgestrahlt auf YouTube. Und da habe ich den etwas kitschigen Spruch gesagt. Also wenn du einen Song magst, dann stellt er eine Resonanz mit deiner Seele her. Ja, also das ist ganz individuell. Also irgendwelche Leute lieben Songs und du kannst es gar nicht verstehen und dann kommt so ein Song und der catcht dich und dann ist er irgendwie in Resonanz mit dir und der macht irgendwas mit dir. Und bei Roxanne mit Amnesia ist es bei mir so. Also er kommt, ich habe diesen Song gehört und ich war gleich bam. Und dann dieses tolle Video, dieses tolle Tanzvideo dazu. Also ich empfinde für diesen ganzen Song vom Hören her, da hat er dann in der Mitte so eine tolle Dynamik, dass man fast schon dazu tanzen kann. Und wenn du den hörst und in Hamburg mit der U-Bahn in diesen schrecklichen Zeiten durch die Gegend fährst, der gibt dir einen ganz neuen Raum. Das ist ein ganz fantastischer Song. Und dann ist es mir scheißegal, ob sie aussieht wie Billie Eilish. Also das ist dann, weißt du, für mich ist sie in dem Augenblick dann wirklich eine eigenständige Künstlerin. Und meine Güte, das ist, glaube ich, der Look von coolen Mädchen um die 18, 19, wie die ist, wenn die so, ich weiß, ich bin nicht mehr so viel in der Schanze unterwegs und so, ich weiß nicht. Aber ich glaube schon, dass die Mädels heute so aussehen, wenn die cool sein wollen.
Ja, wobei man auch sagen muss, Billie Eilish sieht ja auch nicht mehr so aus. Ne? Die ist jetzt komplett blond, also vielleicht ist da nicht so mehr so die Verwechslungsgefahr. Aber ja, also ich finde die Nummer für sich und auch die Künstlerin für sich so stark, dass es egal ist, wenn sie jetzt optisch ein bisschen aussieht wie jemand
anderes. Aber weißt du, was witzig wäre, wenn sie bei dem Halbfinale auf einmal blond ist und auf der Bühne steht alle so, warte mal ganz kurz.
Reiner Zufall.
Ja, wirklich. Ja, das waren schon unsere Favoriten. Jetzt wollen wir natürlich auch wissen, was glaubst du denn wird ganz weit oben landen?
Das ist in diesem Jahr so total schwer zu sagen, weil ganz viele Songs echt ganz gut sind. Und am Ende kommt es ja hundertprozentig auf die Performance auf der Bühne an. Und wir kennen die Performance auf der Bühne eigentlich mehr oder weniger nur aus Litauen. The Roop, das ist auch mein persönlicher Favorit. Der Song ist ja recht früh veröffentlicht worden und den habe ich schon sehr, sehr oft gehört seitdem. Da weiß man, was man bekommen wird. Also da könnte ich mir vorstellen, dass er gewinnt. Bei den anderen Nummern, die ich auch noch geil finde, kommt es dann halt auch so ein bisschen darauf an. Also San Marino, diese Zen-Hit, die zusammen mit Flo Rida singt, das ist, finde ich, jetzt im Stream ein toller Song. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Alte es total vergeigt, weil die einfach das nicht hinbekommt, ja, so eine Beyoncé da auf der Bühne darzustellen. Auch Malta, habt ihr ja bestimmt auch drüber gesprochen, der Jeune Cast, also der frauen-emanzipatorischer Popsong von so einer ganz jungen Malteserin, die hat auch den Junior UEC gewonnen. Das ist auch so eine Nummer, da muss sie so auftreten wie Beyoncé. Und ob die das, der traue ich sogar zu, das hinzubekommen. Die strahlt in dem Video eine derartige Selbstsicherheit aus und das muss man halt ausstrahlen. Und das ist denn der Augenblick sozusagen. Das war wie bei Lena damals, ja, als sie da auf der Bühne stand und dann dachte man, scheiße, ja, das ist es, die gewinnt. Also da muss ein Zauber darüber kommen und das kann man ja gar nicht planen. Und es gab tatsächlich Jahre, wo so als Lorraine mit Euphoria zum ESC fuhr, da war den meisten Leuten klar, klar, dass sie es gewinnt. Und so einen klaren Favoriten gibt es dieses Jahr.
Das stimmt. Wir haben viele, viele gute Beiträge, finde ich, dieses Jahr.
Auch ein sehr starkes Jahr, muss ich sagen.
Ja, ja, schade, dass du keine ESC-Party machen kannst, Barry.
Ja, dass du das auch mal erwähnen musst.
Streu Salz in die Wunde.
Ja, echt, dass du das auch mal erwähnen musst. Ja, aber mir blutet das Herz. Aber gut, dafür umso doller dann. Zum Abschluss, ne, wollen wir noch einmal klären, was glaubst du denn, warum ist der ESC auch, also ich nenne ihn ja auch sehr oft leider aus Versehen CSD. Warum ist das denn so eine große queere Veranstaltung? Was glaubst du, wie, also hat sich das entwickelt oder kommt es dadurch, dass bewusst dahingesteuert wurde? Was glaubst du, warum sich das immer mehr zu so einem queeren Festival entwickelt?
Ja. Ich habe mich das natürlich schon wahnsinnig oft gefragt. Also jetzt mobbe ich deine Frage so ein bisschen, aber fühle dich dadurch nicht angegriffen. Ich selbst stelle mir die Frage, habe mir die Frage auch mein Leben lang gestellt. Ja. Also beim ersten Mal, als ich da war, 1998, da war das noch kein queeres Festival, aber jeder einzelne Journalist, der da rumlief, war schwul. Ne? Also und das ist dann so explodiert. Eine Gegenfrage. Glaubst du, eine Gruppe von 45 heterosexuellen HSV-Fans in der Westkurve, wenn die gemeinsam da stehen, fragen sich, was leben wir hier eigentlich in einem komischen Soziotop? Wir haben ja gar keine Frauen. Sind wir irgendwie anders? Müssen wir unser Leben verändern? Müssen
wir uns sie würden sich das fragen.
Erklären? Nee, Scheißdreck tun die. Und einen Scheißdreck möchte ich auch tun. Ich finde den ESC toll und ich möchte ihn feiern und am liebsten mit Freunden, die das auch feiern und die sind halt überwiegend schwul. So.
Ja.
Das ist, finde ich, die beste Erklärung dafür.
Ja, das ist echt eine gute, also eine schöne Antwort auch, weil wir selber ja immer so ein bisschen, ne, uns auch selber, ja, genau, so in diese Position
immer
stecken.
Fragen wir uns, warum sind wir so und warum, kein anderer Mistsack fragt sich das, warum er so ist, wie er ist. Er ist einfach so, ja, und wir mögen halt den ESC, Punkt. So, na, und darüber hinaus, da gibt es verschiedene ja, das ist so eine Parallelwelt, auch musikalisch. Natürlich ist das irgendwie auch so ein, andererseits wird dieses Nerdige, was vielleicht Männer mehr haben, auch mit Tabellen und so und Ländern und Vergleichen und so und dieses Kompetitive, das ist vielleicht dann auch eher was so das Männliche anspricht. Aber das ist mir ehrlich gesagt alles zu sehr Insektenforscher, Blick auf uns. Ich wäre lieber gerne mitten dabei und hätte Spaß.
Wirst du dieses Jahr hinfahren? Dann wahrscheinlich nicht, ne? Wenn das so eingegrenzt ist, wird das unmöglich sein.
Also ich war tatsächlich der Radioreporter beim ESC von Gildo Horn an, seit 1998 bis 2019. Und den Job habe ich einfach aufgegeben, weil aus verschiedenen Gründen. Das heißt aber nicht, dass ich mit dem ESC aufhöre. Also jetzt bin ich dann so drin im Thema, da wäre ich dann sogar privat hingefahren oder halt für meinen Podcast. Wenn das ein normaler ESC ist, unter diesen Bedingungen, bin ich da viel zu unwichtig, dass ich da irgendwo mit akkreditiert werde. Und unter diesen Bedingungen macht das für vor Ort bestimmt auch gar keinen Spaß.
Ja, aber schön, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. ESC Update gibt es ja auch als Podcast, ne? Den findet man auf jeden Fall, die Sendung. Willst du noch mal kurz die Werbetrommel rühren, wo man das überall hören kann? NDR Blue ist ja der Radiosender, der es ausstrahlt,
ja, richtig? Ja, also das Tolle bei unserem Podcast ist tatsächlich, dass wir Songs spielen können. Und das liegt daran, dass wir das auch als Radiosendung senden bei NDR Blue. Also heute am Samstagabend um 19.05 Uhr, am 10. April lief es das letzte Mal. Und die Sendung stellen wir dann gleich als Podcast online, sodass tatsächlich auch da schöne Musik drin ist. Also da kann man sich richtig toll einarbeiten in die 39 Songs, weil wir alle 39 Songs die Sendung ist eine Stunde lang, aber alle 39 Songs sind natürlich jetzt verteilt auf 4, 5 Sendungen sozusagen. Und den findet man in der ARD Audiothek, auf der Seite eurovision.de. oder bei Apple Podcasts, wo es halt so Podcasts gibt, aber nicht bei Spotify.
Ah, ja, okay. Die durften nicht. Sehr cool. Also Thomas, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und viel Spaß beim ESC gucken. So, ich finde, da hat man gemerkt, Thomas ist schon richtig im Thema drin, ne?
Voll, und also, war sehr, sehr spannend.
Und unfassbar, wie die Songs auf Abruf.
Aber hallo, wir beide so, Moment.
Erinnerst du dich an dem Song, wenn er so, ja, sie ist so und so viele Jahre alt, kommt von da und daher, war genau, eigentlich mal das.
Sie ist so und so groß, wie so und so viele Kinder, ihre Eltern kommen daher, sie hat so und so viele Geschwister.
Das ist die Telefonnummer, warte, ich rufe sie mal kurz an.
Ja, du sag ja, mal.
Aber ja, das, also der beschäftigt sich halt wirklich intensiv damit, ne?
Verrückt,
so, krass. Verrückt. Ja, also es geht jetzt für alle, die jetzt wirklich pünktlich zum Erscheinen des Podcasts hören, geht es ja jetzt los die Woche. Semifinale, erstes, zweites Semifinale und dann am Samstag das große Finale. Mhm. Wo wirst du das Finale gucken?
Ich habe noch gar keine Ahnung. Ich habe überhaupt keine Ahnung, nee. Weil auch Corona-bedingt das schwer zu planen ist und eben, so. Eben,
kann man nichts machen, ne? Ist bei mir aber auch so. Also ich werde auf jeden Fall zu Hause gucken, weil geht ja nicht
anders. Also ich will nicht alleine gucken. Das ist mir wichtig.
Und, ja,
das aber stimmt. Wo weiß ich noch nicht.
Das ja, stimmt. Aber zumindest mit einer weiteren Person. Das wird ja erlaubt sein. Die muss dann zur Not bei einem schlafen, wenn dann
Nachtsperre. Diese Ausgangssperre. Oh.
Ja, wenn die dann noch aktuell ist. Aber ich meine eigentlich, du hast aber schon recht, wie du eingangs gesagt hast, man muss es eigentlich in einer großen Gruppe gucken. Aber wir können, glaube ich, dieses Jahr froh sein, dass der überhaupt stattfindet.
Ja, finde ich auch.
Und auch noch mit Publikum. Mhm. Also das reicht mir schon, wenn ich so viele Leute im Fernsehen sehe, da kriege ich ja schon
Platz. Ich werde weinen, wenn ich die Leute sehe. Ich werde weinen.
Ich werde mit einer Maske hier sitzen, weil ich
Mich anstecken. So mit Handschuhe und Maske. Pass mich nicht an.
Guck mich nicht an.
Die Verrückten dort im Fernsehen, 3000 Leute.
Ja, René, also es war eine wunderschöne erste Folge. Ich hatte ja vorher eine Klausel in den Vertrag reingestellt mit nicht länger als 30 Minuten die Folge, aber wir haben einfach gnadenlos doppelt so lang gemacht.
Funktioniert einfach nicht.
Es geht einfach nicht, aber es war eine schöne erste Musikfolge. Ja. Wir hören uns dann also in 2 Wochen wieder, ne, wenn wir das nächste Musikthema haben. Und wir, meine Süßen da draußen, hören uns nächste Woche wieder. Und bis dahin findet ihr natürlich René sowohl in den Shownotes, da habe ich sein Insta markiert, als auch für Leute, die jetzt nicht auf Sandy gucken, sag mal, wie du auf Insta heißt.
René Robin, alles klein und Robin mit Y.
Genau, also was Feedback, richtig? ja. Okay. Feedback an uns gerne über Insta, wenn ihr Lust habt. Vielleicht haben wir auch wieder ein bisschen ein paar Fakten vertauscht, dann könnt ihr uns gerne Bescheid sagen. Aha. Und was ich auch letzte Woche erwähnt habe, ganz viele haben mir geschrieben, oh, mach mal eine Folge über das. Also das Thema Musik beschäftigt sehr viele und es gab wirklich, also ganz oft wurde gesagt Beyoncé, ganz oft wurde gesagt Rihanna. Da habe ich aber gesagt, nein, die kommen erst, wenn die ein Album droppen. Das müssen die sich schon verdienen.
Ihr müsst die zuspammen auf Twitter.
Richtig.
Also ohne Album kommt keine Folge. Also so läuft das nicht.
Aber ihr könnt uns natürlich auch weitere Vorschläge schicken und ansonsten hören wir uns nächsten Sonntag wieder, wenn es heißt Hollywood Tramp Podcast 2.0 Supreme Deluxe Pro Max. In diesem Sinne, danke René und bye.
Tschüss.
Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtramp.de und bei Instagram @hollywoodtramp.